Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ich habe für das Wochenende ein Interview für euch. Meine Kollegin Ida Metzger hat FPÖ-Chef Norbert Hofer zum Interview getroffen und unter anderem gefragt, wie die FPÖ jetzt denn zur Corona-Impfung steht, wie stark das Band zwischen ihm und Clubobmann Herbert Kickl ist und wie er, also Hofer, das Corona-Demo-Verbot sieht. Am besten, wir hören gleich rein.
Herr Hofer, FPÖ und Corona, das ist ja ein Weg, der sehr unterschiedlich ist. Ihr Clubobmann Herbert Kickl ist ja gegen die Impfung, ja, er zweifelt sogar die PCR-Tests an, findet Masken sinnlos. Sie sind da etwas, offener. Sie würden sich impfen lassen, Sie sind jetzt mit Maske hier ins Studio gekommen. Ich nehme mal an, dass Sie auch nicht die Tests anzweifeln. Der Herr Heimbuchner hat im ORF vor ein paar Tagen gesagt, dass er hat zwar nicht gesagt, ob er sich impfen lassen will, aber er steht auf jeden Fall Impfungen gegenüber. Wer gibt jetzt den Ton an in der FPÖ?
Wir haben uns erst vor wenigen Stunden so Aussagen angeschaut vom ganzen Jahr, wie die Corona-Politik vonstatten gegangen ist. Und natürlich war es so, dass das für alle auch ein Lernprozess war. Ich sage ja auch zum Beispiel, der erste Lockdown, verständlich zum Beispiel, aber jetzt die weiteren Lockdowns sind nur mehr schwer nachzuvollziehen. Natürlich auch bei uns. Also wir schauen uns sehr genau an, welche Maßnahmen wirken, welche wirken nicht. Sie haben die Masken angesprochen. Die Europäische Union ist gegen die Masken und hat ja auch Wissenschaftler, die das evidenzbasiert prüfen. Deswegen, wir sind eine freiheitliche Partei. Wer sich impfen lassen will, wird sich impfen lassen. Wichtig ist, es darf keinen Zwang zur Impfung geben und jeder muss sich frei entscheiden können, welchen Weg er für sich geht.
Aber trotzdem macht Herbert Kickl ja doch, würde ich sagen, eine fundamental Anti-Corona-Politik. Und das machen Sie ja nicht so. Also da ist ja schon das Spektrum sehr weit. Ist das gut, wenn das so weit ist? Weil ich meine, man kann das bei anderen Themen machen, dass Herbert Kickl die Sicherheitsthemen sehr hart besetzt und Sie in anderen Themen wie Umwelt etc. softere Themen sich nehmen. Das geht sich aus. Aber bei einem und demselben Thema so unterschiedliche Positionen teilweise zu haben, geht sich das für den Wähler aus? Kennt sich dann der FPÖ-Wähler noch aus?
Bei uns ja, weil wir sagen, wir sind eine freiheitliche Partei und wer sich impfen lässt, soll sich impfen lassen und wer nicht, eben nicht. Bei der Masken gibt es die Expertise aus Deutschland und aus der EU, die sagen, nein, Maske eher nicht. Ich setze die Maske aus Höflichkeit auf, denn bei mir ist nämlich vollkommen egal. Ich hatte ja schon Corona und kann hoffentlich, ja, wenn das, was die Wissenschaft sagt, auch niemanden anstecken. Zumindest einige Zeit. Ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Sie haben das Beispiel gebracht mit so etwas unterschiedlichen Zugängen. Sie können sich erinnern, dass Pamela Rendi-Wagner klar gesagt hat, es muss einen harten, langen Lockdown noch geben. Und wenige Stunden später hat der Bürgermeister Ludwig gemeinsam mit dem Bundeskanzler in einer Pressekonferenz verkündet, der Lockdown wird aufgeweicht. Also auch hier muss man sagen, eine unterschiedliche Sicht der Dinge, da sind wir wesentlich stringenter.
Aber wenn eben so unterschiedliche Meinungen herrschen in den Parteien wie bei Ihnen, dann weiß man ja auch, dass das auf der Straße so ist, in der Bevölkerung. Was soll dann die Volksabstimmung bringen?
Nein, nicht. Ich sage noch einmal, nicht bei uns eine unterschiedliche Meinung. Wir haben gesagt, jeder muss sich frei entscheiden können, wie er vorgeht. Das ist zutiefst freiheitlich. Und die Linie ist klar, wir glauben, dass jetzt ein Dauerlockdown oder ein Lockdown in Serie nicht die Lösung sein kann und wir eine neue Strategie benötigen. Denn noch einmal, am Anfang, das war unbekannt, wir haben gesagt, niemand weiß, wie es weitergeht. Ja, dann machen wir eben diesen ersten Lockdown, aber das kann man nicht dauernd wiederholen. Deswegen brauchen wir eine neue Strategie, die ermöglicht, dass die Menschen unter Regeln auch zusammenkommen. Jetzt haben die Wirtshäuser seit Monaten zu, die Menschen treffen sich privat, das kennt jeder aus seinem Umfeld, wo man eingeladen wird und wo man sagt, es geht eben nicht oder bei vielen geht es dann doch. Und wir haben über 60% der Ansteckungen aus dem privaten Bereich. Und ich muss in der Politik überlegen, welche Maßnahmen kann ich setzen, wo auch die Menschen mitmachen. Sie haben die Volksabstimmung angesprochen. Das wäre eine Grundsatzentscheidung. Also nicht, dass über Maßnahmen, die schnell getroffen werden müssen, sondern eine Grundsatzentscheidung, wie gehen wir, wenn uns das Virus noch vielleicht 2 Jahre weiter begleitet, vielleicht 3, wie gehen wir damit um? Schließen wir alles Oder haben wir ein Leben unter Regeln? Und diese Grundsatzentscheidung, die muss getroffen werden.
Also das wäre dann quasi, da würden dann zwei Fragen oben stehen. Wollen Sie weiterhin Lockdowns haben künftig oder ein Leben unter strengen Regeln?
Unter evidenzbasierten Regeln.
Der Wiener Stadtrat Hacker hat gestern den Vorschlag gemacht, dass man eine Art Teilzeit-Lockdown geben sollte. Also unter der Woche dürfen die Kaffeehäuser und die Restaurants geöffnet sein. Am Wochenende ist dann alles zu. Das wäre ja so ein Mittelweg. Was sagt da die FPÖ
dazu?
Nein,
das ist nicht unser Weg, weil es auch wieder ein Lockdown ist. Was wird passieren? Die Menschen werden am Wochenende eingesperrt und werden dann alles versuchen, um unter der Woche das nachholen zu können. Das wird ein Jojo-Effekt, den man da erzeugt. Und wir sehen es ja auch jetzt bei den Geschäften, bei den Möbelhäusern, was sich jetzt auch teilweise abspielt. Denn offen lassen unter klaren Regeln. Wenn uns das Virus noch 2-3 Jahre begleitet, gibt es keinen anderen Weg, um das zu meistern.
Was wären denn die klaren Regeln aus der Sicht der FPÖ?
Nun, das Abstand halten, Hygiene. Ich finde es sehr, sehr positiv, dass wir es doch bei den Supermärkten, im Handel, beim Reingehen auch die Chance haben, dass man sich desinfiziert. Also alles, was evidenzbasiert, es ermöglicht, einfach weiterzumachen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Bauarbeitern vorschreibt, dass sie im Freien Abstand halten müssen, ja, wie soll ein Bauarbeiter dann arbeiten? Es gibt Dinge, da muss man einfach zusammenhelfen. Und viele Dinge werden am grünen Tisch irgendwie, das macht man sich irgendwie aus, man malt sich das aus als Politiker, das funktioniert nicht. Ich darf noch ein Beispiel nennen, weil es eine so eigenartige Regelung war in der Corona-Verordnung. Da war vorgesehen, dass in Behindertenheimen und in Altenwohnheimen, wenn jemand das Haus verlässt, einen Spaziergang, und der Ausgang dauert, ich glaube, länger als 2 Stunden, dass man dann ein Beratungsgespräch führen muss mit der Person. Jetzt weiß man aus der Praxis, im Behindertenheim, ich kenne eines wo, in meiner Nähe, wo ich wohne, wo die Mitarbeiter sehr bemüht sind und mit den schwerstbehinderten Menschen mit dem Rollstuhl einen Ausgang machen. Jetzt müssen sie nach dem Buchstaben des Gesetzes mit der Person, mit der sie draußen waren 2 Stunden, danach ein Beratungsgespräch führen. Oder im alten Wohnheim, wo die Oma abgeholt wird und vielleicht auch dement ist, wozu soll ich danach ein Beratungsgespräch mit der Großmutter oder dem Opa machen müssen? Also wenn, dann erstens davor und dann mit den Personen, die Verantwortung auch tragen für diesen Ausgang.
Aber nur Abstand halten und Hände desinfizieren, ist das nicht zu wenig? Ich könnte nicht sozusagen, so wie wir es jetzt schon haben, mit den Friseuren, mit den Tests, mehr Tests, ein Weg in mehr Freiheit sein?
Man muss sich überlegen, was bedeutet das in der Praxis? Das, was wir jetzt haben mit dem Freitesten beim Friseur, da werden viele Menschen trotzdem zum Friseur gehen, aber noch viel mehr werden wahrscheinlich die Chance nutzen, sich die Haare zu Hause schneiden zu lassen, wo es andere Regeln gibt, oder in den schwarzen Bereich, ich meine, es ist nicht die ÖVP, zu wechseln, wo man halt dann, wenn jemand die Haare schneidet, der kein Gewerbe angemeldet hat. Nein, ich glaube, dass das ein Weg ist, wo es Beschränkungen gibt, in der Praxis so nicht funktionieren. Warum muss ich mich beim Friseur freitesten und in der Gondel nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Friseur anbiete, oder ich würde anbieten, ja, aber ich würde jetzt anbieten in der Skigondel einen Haarschnitt, dann wäre das wesentlich einfacher.
Aber in Tirol zumindest muss man sich jetzt künftig
ja, an jetzt, der Gondel frei. Ja, jetzt. Aber es sind viele Dinge passiert, die für die Menschen so schwer nachvollziehbar sind. Warum? Darf ich eben, wie gesagt, Skifahren gehen, was ich sehr befürworte, und auch in der Gondel sein, aber ich darf nicht ins Wirtshaus gehen, wo vielleicht jeder zweite Sessel leer ist und wo der Wirt sich sehr bemüht, wo auch dann Masken getragen werden, wo man alles tut, oder Kulturveranstaltungen, was auch tolle Konzepte gibt, das können halt viele auch nicht nachvollziehen. Und ich sage noch einmal, alles nachvollziehbar für eine kurze Zeit, aber wenn das 2-3 Jahre dauert, dann ist das Land tot, und zwar komplett tot, und dann gibt es auch keine Einnahmen fürs Gesundheitswesen.
Aber es ist schon ein Unterschied zwischen Skifahren im Freien und einem Wirtshausbesuch, weil dort trinken die Österreicher bekanntlich gerne Alkohol, dann wird die Stimmung etwas lockerer und dann kann man das vielleicht nicht mehr so kontrollieren. Skifahren ist doch im Freien.
Also wenn ich mich so an früher zurückerinnere, als ich noch vor meinem Unfall, ich glaube, ich habe da den einen oder anderen Skifahrer gesehen, der auch was getrunken hat. Nein, also ich glaube, man kann das so nicht so einfach nicht deswegen ablehnen, sondern das Mittagessen im Wirtshaus, das ganz normale, das normale Abendessen. Ich sage jetzt nicht die Nachgastronomie, wo man bis 3 oder 4 in der Früh feiert, aber das ganz normale sich treffen für ein Essen. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es die Treffen privat. Ohne Abstände, ohne Regeln. Und damit gibt es eben auch deswegen über 60% der Ansteckungen aus dem privaten Bereich.
Aber noch einmal ganz konkret, wenn Sie sagen Friseure etc., ist das dann alles mit Maske oder auch ohne Maske?
Ja, alles, was evidenzbasiert ist. Also ich sage noch einmal, wir haben jetzt die Aussagen aus der Europäischen Union, dass die FFP2-Maske
gut, aber es geht
wenig unterstützt wird. Ja. Also die Maßnahmen, die getroffen werden, müssen evidenzbasiert sein. Wir wissen, dass Abstände funktionieren. Wir wissen, dass Quadratmeter-Regelungen im Geschäft funktionieren, weil bei den 20 Quadratmeter aus meiner Sicht zu viel sind, vor allem für die kleinen Geschäfte. Nah und Frisch hat sich auch deswegen beschwert. Aber wir müssen mit diesem Virus leben lernen. Die Impfstoffzufuhr funktioniert nicht. Da hat es eine Riesenpleite gegeben durch die Entscheidung, die getroffen worden ist auf europäischer Ebene. Wir sind alle EU-Mitgliedsländer sind im Nachteil. Wer nicht in der EU ist, ist im Vorteil, was sehr, sehr schade ist. Und daher wird es noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Und diese Versprechungen, die nächsten Wochen sind entscheidend. Licht am Ende des Tunnels. Und es wird ein normaler Sommer. Die halten nicht.
Gehen wir noch zu den Demonstrationen. Herbert Kickl hat gesagt, bei den Demonstrationen am Ring oder durch die Wiener Innenstadt, das sind alles friedliebende Kritiker. Ist das wirklich so friedliebend, wenn ein Neonazi Gottfried Küssel dabei ist?
Also man darf jetzt nicht die anderen Teilnehmer in dasselbe Boot stecken. Man darf nicht vergessen, Gottfried Küssel war auch in der Hainburger Au und hat dort demonstriert. Deswegen glaube ich nicht, dass die Grünen, die dort ihre Geburtsstunde hatten, auch nur im Ansatz dieselbe Ideologie vertreten. Also das wäre ein unfairer Zugang. Es gibt einfach viele Menschen, die sich wirklich Sorgen um die Existenz machen. Der Job ist weg, man ist vielleicht in Kurzarbeit, aber wenn man zurückkommt, gibt es die Firma nicht mehr, kann man die Miete der Wohnung leisten, kann man für das Kind die Zahnspange noch leisten und so weiter und so fort. Und da kann man nicht sagen, ja, weil diese Person dort war, gehörst du auch derselben Gesinnung an, das wäre unfair.
Aber ist trotzdem der Kurs von Herbert Kickl nicht etwas zu extrem? Also ich höre es immer wieder hier, also im Umfeld, dass es so heißt, also was die FPÖ mit Corona, den Standpunkt, den man einnimmt, der ist ja irgendwie total jenseitig. Das kann man, schadet ja nicht mittlerweile mit der Partei schon mehr damit, dass quasi Menschen, die so eher in der Mitte rechts angesiedelt sind, die vielleicht damit sympathisieren würden, einmal die FPÖ zu wählen, davon abgeschreckt sind?
Also was für mich jenseitig ist, das ist die Politik aus dem Gesundheitsministerium, wo ich glaube, dass dort unfassbar viel passiert ist. Maskenchaos, fehlerhafte Masken in die alten Wohnheime, Verordnungschaos und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, dass viele sagen, der Kurs von Herbert Kickl ist zu hart. Ich höre das ja auch. Ich höre aber auch oft, dass es notwendig ist, so vorzugehen. Denn wir haben im Parlament diese starke Oppositionspartei. Die SPÖ fährt den Kurs mit der ÖVP und mit den Grünen. Und daher braucht es eine Antithese zur Politik der Regierung und diese Antithese ist eben unsere Arbeit im Club und im Parlament.
Mhm. Aber ist er, jetzt auch gerade was die Demonstrationen betrifft, hat man dann oft das Gefühl, macht er, weil er das immer noch nicht überwunden hat, dass er nicht mehr Innenminister ist, hat man oft das Gefühl, das ist eher so ein Brudertwist, den er da jetzt auslebt in seiner Aggressivität.
Na, aggressiv. Also man stelle sich vor, die FPÖ würde jetzt im Parlament dieser Rolle nicht vertreten, würde in die Rolle schlüpfen der SPÖ und würde die Dinge einfach mit unterstützen. Ja, wer wird denn dann noch ein Gegengewicht sein im Parlament? Dann hätten wir eben Dauerlockdowns, die SPÖ will einen harten Lockdown, bis ich weiß nicht, bis das Virus überwunden ist, das heißt dann noch 2 Jahre wahrscheinlich, dann ist alles hin. Dann brauche ich mir nicht beschweren, dass bei vielen Unternehmern die Menschen keine Arbeit mehr haben. Dann hat die Gewerkschaft auch jedes Recht verloren, wenn das Unternehmen nicht mehr da ist. Nein, es braucht im Parlament diese Antithese. Meine Aufgabe ist es als dritter Präsident des Nationalrates auch, die Synthese zu sein und auch zu zeigen, welche Lösungen es gibt, um diese Probleme zu lösen.
Mhm. Wie laufen denn jetzt so Sitzungen in der FPÖ dann ab? Da kommen Sie mit Maske und der Herbert Kickl kommt rein, begrüßt jeden mit Handschlag.
Nein, ich gehe in die Sitzung, der Clubsitzung nicht mit der Maske. Ich mache es am Gang im Parlament aus Solidarität mit den armen Mitarbeitern, die Maske tragen müssen. Wie gesagt, ich kann niemanden anstecken und ich kann auch nicht angesteckt werden. Es ist ein purer Akt der Höflichkeit.
Okay. Die FPÖ wollte sich ja jetzt eigentlich Compliance-Regeln auferlegen und da gab es ja das Gerücht, dass die komplett gekübelt werden. Jetzt werden sie überarbeitet. Was war der Kritikpunkt?
Ja, ich glaube, da hat der Kurier etwas drüber geschrieben, wo ich nicht amused war über diese Story. Na, was ist die Herausforderung? Ein Unternehmen, KPMG und andere haben uns einen Vorschlag gemacht, wie man gleich wie in einem Konzern Compliance-Regeln umsetzen könnte. Es gibt aber einen gewissen Unterschied zwischen einem Konzern mit bezahlten Mitarbeitern und einer politischen Partei. In der Partei habe ich zum Teil ehrenamtliche Mitarbeiter, die die Zeit investieren, aber natürlich nichts verdienen in der Politik. Und es gibt Mitarbeiter, die eine Funktion haben, wo sie etwas verdienen und auch sozialversicherungspflichtig sind. Und diese zwei Gruppen muss man unterschiedlich behandeln. Und das ist eben die Herausforderung jetzt, damit nicht die Ehrenamtlichen hier dafür bestraft werden, dass die, die Geld verdient haben, oder ganz wenige Personen, die Geld verdient haben, sich vielleicht nicht so verhalten haben, wie man sich das erwarten sollte.
Gut, also das heißt dann, es wird dann quasi Compliance-Regeln geben für die Spitzenfunktionäre?
Für die bezahlten Funktionäre. Und es muss noch was gemacht werden. Es gibt ja gewisse Dinge, die man auch praktikabel lösen muss. Ein Beispiel, wenn ich es festschreibe, dass wenn man eine Spende gibt, die 100 Euro überschreitet, dass dann vorher der Compliance Officer kontaktiert werden muss. Das ist auch in Unternehmen klar, ja, soll so sein. Aber wenn Sie es als Politiker im Wahlkampf sind, unterwegs sind, egal ob als Bürgermeisterkandidat oder im Landtag oder im Nationalrat, und Sie kommen am Samstagabend zu einem Zeltfest und spenden der Blasmusik 120 Euro oder spenden ein Bierfass, das 140 Euro kostet, dann kann man nicht vorher den Compliance Officer aus dem Bett holen und sagen, du, darf ich hier dieses Bier verspenden? Also das muss man auch nachher einfach bekannt geben können. Und das sind die Dinge, wo es einfach auch praktikabel sein muss. Strenge Regeln, aber so, dass man auch damit arbeiten kann.
Jetzt steht der Wahlkampf in Oberösterreich an. Wird sich da der Heim Buchner wird natürlich sehr viel die Bundesregierung, nehme ich an, in dem Wahlkampf kritisieren. Andererseits ist er genau mit der ÖVP in einer Koalition in Oberösterreich. Ist das dann glaubhaft?
Ja, man blickt jetzt nach Tirol, da gibt es eine schwarz-grüne Regierung und auf Bundesebene gibt es eine türkis-grüne Regierung. Und auch dort gab es den letzten Tagen nicht nur gleichlautende Meinungen, wenn ich das so sagen darf. Also es gibt dort nicht mehr das Beste aus zwei Welten, es gibt es dann drei Welten sozusagen, wo man ein bisschen auch Probleme bekommen hat. In Oberösterreich gibt es eine sehr, sehr gute Koalition mit der ÖVP, mit Dr. Heimbuchner, das funktioniert gut. Und ich glaube, beide Landesparteien, sowohl die ÖVP als schwarze Partei, als auch die FPÖ als blaue Partei, sind nicht mit allem, was Türkis-Grün macht, zu 100% einverstanden. Wenn ich das so formulieren darf, man könnte es auch anders formulieren.
Was ist Ihre Erwartung für Oberösterreich? Ist es wichtiger, die Regierung, ist das Ergebnis wichtiger, die Prozentzahl, oder dass die Regierungsbeteiligung gehalten wird?
Also nach allem, was wir jetzt wissen, aufgrund der Umfragen, die wir haben, wird die FPÖ im Land ein Faktor sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort als starker Faktor regiert, ist auch sehr groß.
Also so einen Absturz, wie man in Wien hatte, erwarten Sie sich jetzt in
Österreich? Nein, Wien war eine Sondersituation, weil natürlich ein ehemaliger Bundesparteiobmann, wo es gewisse einen Baukenschlag gegeben hat, natürlich auch in Wien Landesobmann war, dass es dort schwieriger ist, ist klar. Aber im Land Oberösterreich wird seit vielen, vielen Jahren sehr konsequent Regierungspolitik gemacht, mit sehr, sehr starken Bezirksgruppen, mit Bürgermeistern, starken Ortsgruppen. Und das wird sich sehr positiv auswirken und vor allem auch, weil wir da dann Kandidaten haben mit Dr. Heimbuchner, der extrem glaubwürdig ist.
Jetzt hat es vorige Woche große Aufregung gegeben wegen einer Abschiebung einer Familie nach Georgien. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie für die Abschiebung sind, aber sind Sie auch für die Abschiebung der Kinder? Sollte man denen nicht eine Chance geben, wenn die so gut integriert sind, hier bleiben zu können?
Die Kinder tun mir leid. Man muss aber auch wissen, dass es, ich glaube, vier Bescheide gegeben hat, die rechtskräftig waren in den letzten 10 Jahren, die einfach ignoriert worden sind. Und da ist schon auch die Verantwortung auch der Mutter gegeben. Das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, die Kinder tun mir sehr leid, natürlich. Was mich auch wundert dabei ist, das ist die Haltung der Grünen. Ich habe größten Respekt vor jedem, der seine Haltung, auch wenn sie nicht meine ist, konsequent vertritt. Das ist also etwas, das ringt mir großen Respekt ab. Was mir keinen Respekt abbringt, ist, wenn jemand im Wahlkampf seine Haltung präsentiert, ja, wen würde der Anstand wählen und so weiter und so fort. Und wenn man dann mit dem Argument, naja, wenn wir es nicht in der Regierung wären, dann wäre alles ganz schlecht, sagt, wir machen alles mit. Also mit diesem Zugang wird die ÖVP mit den Grünen noch ordentlich Schlitten fahren und das wird für diese Partei nicht lustig werden.
Aber jetzt auf die Zukunft gefragt, der Fall ist dieser Fall und da wurde abgeschoben, aber für so Kinder, die eben wirklich gut integriert sind, die hier schon geboren sind, weil sollte man dann nicht zukünftig eine andere Lösung finden, weil das wird ja nicht der letzte Fall sein.
Ich sage mit um die Kinder irrsinnig leid, aber die Schuld liegt ja schon auch sehr stark bei der Mutter.
Ich frage jetzt und für die Zukunft gefragt, ja. Da wird es ja ähnliche Fälle geben. Und nicht
in Zukunft dürfen wir nicht zulassen, dass jemand, der 4 negative Bescheide erhält, dann noch 10 Jahre in Österreich sein kann und dann noch Sozialbeiträge erhält. Das ist etwas, was nicht richtig ist. Ich sage, die Kinder tun mir leid, aber noch lieber wäre man, wir könnten die abschieben, die hier Hinrichtungsspiele machen in Österreich, die mit Drogen handeln und die Verbrechen begehen. Das wäre noch viel wichtiger.
Wir hatten jetzt im Parlament ein Ausnahmejahr, kann man sagen, mit unendlich vielen Sondersitzungen. Wie wird es dieses Jahr weitergehen? Hat er jetzt schon so begonnen wieder?
Wird genauso weitergehen, weil uns das Thema Corona beschäftigen wird, aber noch mindestens so viel die wirtschaftliche Situation und die soziale Situation. Denn es beginnend mit dem zweiten Quartal werden die Pleiten auf uns zukommen. Wir hatten relativ wenig Insolvenzen im letzten Jahr, trotz der Corona-Krise. Und diese Insolvenzen kommen auf uns zu. Und Sie werden es dann sehen in den nächsten Wochen. Man wird jede Woche eine Schlagzeile hören, welcher altehrwürdige Betrieb in Österreich die Pforten für immer schließen muss. Und das wird uns noch lange beschäftigen.
Während wir hier das Interview machen, wird im tagt im Parlament der Ibiza-Urschuss und es wird gerade der Anwalt befragt, der einer der Drahtzieher des Ibiza-Videos war. Durch Corona ist eigentlich dieser Ibiza-Urschuss, kann man sagen, komplett von der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Freut das die FPÖ? Sind Sie da eigentlich happy darüber?
Nein, ich glaube, es ist nicht verschwunden. Ich sehe schon, dass die Fraktionen im Ausschuss sehr, sehr gute Arbeit machen. Hier vor allem die Opposition, die natürlich auch gefordert ist in dieser Lage. Und da gibt es sogar eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Oppositionsparteien.
Das schon, aber in der Öffentlichkeit wird es kaum wahrgenommen.
Ich sehe es natürlich anders, weil ich ja mich dieses Thema halt besonders interessiert. Ich schaue mir das immer sehr genau an. Aber natürlich, wenn Menschen um die eigene Existenz kämpfen, ums Überleben, dann sind vielleicht diese Dinge für viele weniger wichtig.
Was sagen Sie eigentlich? Wolfgang Sobotka wird ja eigentlich fast wöchentlich von der Opposition, also vor allem von den NEOS und der SPÖ attackiert, dass er zurücktreten soll. Das ist ja Ihr Kollege im Präsidium, kann man sagen. Macht er das richtig, dass er weiterhin Vorsitzender bleibt?
Also zunächst gibt es zwischen den drei Präsidenten und den Klubobleuten im Parlament, das ist die Präsidialkonferenz, immer das Bemühen, die Sitzung am bestmöglich vorzubereiten. Wenn er mich gefragt hätte, hätte ich ihm nicht empfohlen, den Vorsitz im Ausschuss zu machen. Das war ein gewisses Maß auch an Beschädigung und das wird ihn wohl noch einige Zeit begleiten.
Sie sind immer in Ihre Rollen, sei es ob es Bundespräsidentschaftskandidat war, Regierungskoordinator und dann auch FPÖ-Chef, eigentlich fast hineingeschlittert, wollten das eigentlich nie wirklich. Wie lange werden Sie jetzt noch FPÖ-Chef machen? Weil es gibt eigentlich keinen jungen, nachstrebenden Politiker, der das übernehmen will.
Ich bin doch nicht alt.
Er war auch nicht mehr der Jüngste.
Moment. Nein, ich bin noch nicht einmal 50. Aber bald, in 2-3 Wochen. Nein, also meine Aufgabe ist es, dieser Partei die Stabilität zu geben, die sie auch braucht. Sie haben recht, ich habe diese Funktion nicht geplant, nicht angestrebt. Aber es war wichtig, erst einmal die Partei in eine stabile Phase zu bringen. Ist gar nicht leicht, ja. Aber es ist gelungen und ich bin gespannt, welche Aufgaben mich noch in Zukunft erwarten werden. Ich habe gelernt, dass man das, was sich ergibt und was die Herausforderung ist, dass man das auch annehmen soll und dann immer versuchen muss, das Beste daraus zu machen.
Eine letzte lockere Frage, warum sind Sie jetzt nicht mehr Vegetarier?
Ja, ich habe es nicht ausgehalten. Ich war schon in der Jugend auch etliche Jahre Vegetarier. Aber jeder spürt ja für sich selbst, was ihm gut tut und was ihm weniger gut tut. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das nicht so gut getan hat, wie ich gerne gehabt hätte. Aber ich esse immer noch sehr wenig Fleisch. Wenn ich es esse, dann schaue ich, dass es halt aus einem Bereich kommt, wo die Transportwege nicht so groß sind. Wir haben jetzt auch Hühner zu Hause mit eigenen Eiern. Wir haben unser Hochbeet, wir haben unser Obst, wir haben tolle Bauernläden in der Umgebung, also man kann viel tun, um auch beim Essen zu schauen, dass die Regionen gestärkt werden.
Gut, dann sage ich danke, dass Sie in unser Stadtstudio gekommen sind und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit einem Interview mit FPÖ-Chef Norbert Hofer. Die Fragen hat Ida Metzger gestellt. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Dadmesnik, over and out.